Schon bald sprach man überall von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Während er sprach, konnte ihnen die ganze Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten alle darüber, wie Jesus Gottes rettende Gnade verkündete und fragten sich ungläubig: Ist das nicht der Sohn Josefs, unseres Zimmermanns? Jesus redete weiter. Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, hilf dir selbst. In Kapernaum hast du große Wunder getan. Zeig auch hier, was du kannst. Aber ihr wisst doch, ein Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Denkt an Elia. Damals kam es genug, wie viele in Israel die Hilfe brauchten. Denn es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet und alle Menschen im Land hungerten. Aber nicht zu ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer nicht-jüdischen Witwe in Zarephat bei Sidon. Oder erinnert euch an den Propheten Elisa. Es gab unzählige Aussätzige in Israel, aber von ihnen wurde keiner geheilt. Naaman, der Syrer, war der Einzige. Das war den Zuhörern zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn unterstoßen. Doch Jesus ging ruhig durch die aufgebrachte Volksmenge weg, ohne dass jemand ihn aufhielt.
Heute beginnt in unserem Rhein das Projekt Sabbat, ja, und ich möchte das auch nochmal erklären mit allen Gästen, die das gar nicht so mitbekommen haben. Wir haben bis jetzt darüber so geredet, als ob wir das regelmäßig machen, als ob das eine Übung ist, die fest verankert ist in unserer adventistischen Tradition. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir sind die einzige Gemeinde, die so ein Projekt überhaupt mal angeht, die so eine verrückte Idee hat, die sowas mal ausgräbt und sagt: Wie können wir da an etwas Altem anknüpfen und wie können wir das in unsere moderne Zeit übersetzen? Es bleibt ein Experiment, und dieses Experiment, das wagen wir hier als Gemeinde. Das ist nicht im Sinne von nur alte Traditionen betrachten, abstauben, sondern es geht darum, und das haben wir schon an vielen Stellen gemacht in diesem halben Jahr, wo wir uns darauf vorbereitet haben, nach dem alten Sinn zu fahren, nach der tieferen Bedeutung dessen, was uns in diesem guten Buch mitgegeben wird, auch aus den frühen Kapiteln. Und das ist eben dadurch nicht nur eine intellektuelle Betrachtung, die wir durchführen, sondern eine geistliche Einübung. Wir haben uns entschlossen, der Sache unseren Stempel aufzudrücken, ein Sabbatjahr so durchzuführen, wie wir das übersetzen können. Wir haben keine Felder, die wir brach liegen lassen können, aber wir haben uns gefragt an vielen Stellen, was sind unsere Felder, die wir normalerweise bearbeiten? Und wie können wir auf unseren Feldern, in unserem Kompetenzbereich, neu lernen, Gott machen zu lassen, Gott wachsen zu lassen und das zu ernten, was da ist, und auch mal liegen zu lassen. Es ist also sozusagen eine geistliche Exerzitie, die wir machen, ein Experiment. Und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, auf diesem Weg mitzugehen. Der Ablauf dieses Programms war anders vorgesehen, als wir anfingen, das Sabbatjahr zu planen. Nun hat sich das vermischt mit dieser etwas rührigen Stimmung des Abschieds. mit der Tatsache, dass ich meine Verantwortung am Grindel abgegeben habe. Aber ich dachte und habe viel darüber nachgedacht und es passt eigentlich. Sabbat, ja, ist ja eben die Möglichkeit, etwas liegen zu lassen. Ich habe eine neue Aufgabe angenommen als Vorsteher der Hansa-Vereinigung. So gibt es eben zwei Gründe, etwas Gewichtiges zu sagen an diesem Sabbat. Und da habe ich mir gefragt, erstmal, ist das jetzt ein Spagat, dass man die jetzt hinkriegen muss? Auf einer Seite hatte ich mir schon vor 9 Jahren zurecht gesagt, gelegt, was ich alles sagen, wenn ich hier mal gehen muss. Ne? Ich habe alles gesammelt, die ganzen Sprüche. Einer davon fällt mir nur ein, ich wollte euch immer sagen, meine Haare haben die Farbe des Grindes angenommen in dieser Zeit. Und dann war noch das andere Thema mit dem Sabbatjahr, ist das ein Spagat, kriegen wir die beiden zusammen? Und dann habe ich das Stichwort, kam mir aber in den Kopf, dass das beide wunderbar verbindet. Das Stichwort heißt Loslassen. Für beides. Und das ist die Brücke. Das soll sozusagen der Ariadne-Faden sein, der uns durch das Labyrinth der Textauslegung heute ins Sabbatjahr hineinführt. Und ich möchte am Text arbeiten. Ich lade auch alle ein, die den Mut haben, sich selber einzugestehen, dass sie bei der Schriftlesung etwas abwesend waren, vielleicht und gar nicht mehr wissen, worum es jetzt ging, ihre Bibeln zu greifen und Lukas 4 nochmal als Leitfaden aufzunehmen. Und Lukas 4 geht es uns heute. Vor ein paar Jahren, da war es so, da fanden wir uns als Familie auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Und das sind ja immer viele Kilometer, die man da reisen muss und auf diesem Rückweg. Machten wir dann irgendwann Pause. Das ist dann immer irgendwo im Hessischen. Das ist so auf halbem Weg oder zwei Drittel Weg. Und dann sah ich, als ich da so vorbeifuhr, das Schild in der Nähe vom Hackenbacher Dreieck, Niederaula. Ein kleines Dorf. Niederaula liegt direkt an der Aula. Immer wenn ich daran vorbeifahre, dann geht mein Herz auf, denn Niederaula ist das Dorf, wo ich einen großen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Da lebten meine Großeltern mütterlicherseits. Und in den Ferien war ich unheimlich gerne in Niederaula. Da habe ich die Zeit verbracht. Und Opa war so ein Naturbursche, der ist immer mit mir durchs Dorf gezogen, durch die Wälder. Und zwar stundenlang am Tag hat mir Geschichten erzählt aus dem Krieg und von früher. Hat mir die Orte gezeigt, die es zu entdecken gab, die geheimen Orte im Wald, die schön waren. Und hat mir gezeigt, wie man Flöten baut aus Weidenstöcken. Und diese ganze Opa-Enkel-Sache, die haben wir dann über Jahre praktiziert. Und am Ende habe ich mich damit gebrüstet, dass ich wusste, ich kannte jeden Winkel in diesem Dorf, ich kannte jede Straße. Und du hättest mich an jedem Ort dort aussetzen können, auch im Wald, ich hätte nach Hause zurückgefunden. So gut kannte ich mich da aus. Und nun befanden wir uns auf diesem Rückweg und ich sagte, Mensch, lass uns Pause machen in der Aula. Ich zeige euch mal, wo Oma und Opa gewohnt haben und wo ich immer meine Ferien verbracht habe. Tatsächlich habe ich natürlich, ortskundig wie ich war, schnell dieses Haus am Hang wiedergefunden, an der Steinstraße, die nach oben geht, wo wir immer gerodelt haben im Winter. Und dann gehalten vor diesem Haus. Und als ich dann ausstieg, war es wie ein Schock, weil ich dachte, überall da, wo ich in Städten gewohnt hatte, da war alles verändert. Da waren Baugebiete gewesen und irgendwie renoviert, abgerissen, neu gebaut. Und ich steige hier aus und alles ist hundertprozentig so wie vor 35 Jahren, als ich glaube, 30 Jahren, wo ich das letzte Mal da war. Alles noch genauso umliegen. Das Haus sieht noch genauso aus, die Straße sieht so aus, der Hang sieht so aus, es hat keiner Neubau dahingestellt haben. Und das war wie eine Zeitreise. Ich klingel an dieser Tür, meine Großeltern wohnten damals in so einer Einliegerwohnung oben, die Vermieter unten drunter. Ich klingel da und die gleichen Leute machen auf. Sehen ein bisschen älter aus. Ich mache die Tür auf und sie sagen, Dennis. Unglaublich. Dann sind wir da reingegangen und haben uns unterhalten. Dann haben sie mir erzählt, was die ganzen Nachbarsjungen machen, mit denen ich damals gespielt habe. Das war eine verrückte Zeitreise, die einem deutlich gemacht hat. Man fühlt sich vielleicht auch als Jugendlicher, aber es sind doch einige Jahre ins Land gegangen. Und ich frage mich, ob Jesus sich ähnlich gefühlt hat, als er hier nach Nazareth kommt. Denn das ist die Ausgangssituation. Er kommt zurück. Nun, bei ihm sind die 30 oder 35 Jahre vergangen, vielleicht nur einige Jahre. Er kommt wieder nach Hause. Lukas berichtet uns das. Und als er dort in diesen Synagogen-Gottesdienst geht, wie er es gewohnt war, wie er es kannte, ist ja so schön, das Bekannte zu tun, das Gewohnte, wo man sicher ist. Da schaut er, wie ich heute, in Gesichter, die er wahrscheinlich alle kennt. Die Jungs, mit denen er rumgetobt hat. Die Leute, denen er vielleicht einen Tisch repariert hat oder einen Dachstuhl. Das ist eben das Gefühl von Heimat. Das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Der Abschnitt ist, wenn wir jetzt nochmal beobachten, wie es verläuft in dieser Erzählung, sehr emotionsgeladen. Und in diesem Einstieg des Nachhausekommens in die Heimat, in das Gewohnte, sind ja schon ganz viele Emotionen verbunden. Da hast du einmal das Gefühl der Sicherheit, mit dem man begrüßt wird. Der Text impliziert ja sogar, dass er gebeten wird, den Bibeltext auszusuchen, zumindest die Predigt dazu, die Auslegung zu machen. Die Kunde von Jesus, von der am Anfang die Rede ist, bestimmt auch das Gefühl. Die Sehnsucht danach, als Gefühl, dass Josefs Sohn Karriere gemacht hat, ist ihm erst was geworden. Da reden die Leute von. Der tut Wunder, wird berichtet. Die auf Jesus gerichteten Augen voller Spannung, voller Erwartung. Der Text spricht davon, dass die Leute erstaunt bewundern, was Jesus sagt. Und auf einmal, also auf diesem Höhepunkt, kippt die Atmosphäre. Deswegen sage ich ganz viele Gefühle darin. Und dann ist von Wut die Rede, von blinder Wut bis hin zur Mordlust, zur Lynchjustiz. So sehr kippt die Atmosphäre. Und der Text endet mit der eindrucksvollen Szene, die in aller Kürze heißt: Er aber schritt durch ihre Mitte hinweg und ging weg. Da ist nicht nur die Rede davon, dass einer, dass Jesus seine ganze Autorität, wie wir uns das vorstellen, oder gar Göttlichkeit ausspielen und in dieser Autorität sich die Reihen lichten und eine Gasse sich bildet und keiner wagt, ihn anzufassen. Das mag ein Aspekt sein, der Himmelsschwung. Aber es ist auch ein Moment des Loslassens. Nehmen wir die Perspektive Jesu ein. Da steht: Und er ging weg. Er lässt jetzt etwas hinter sich zurück. Er nimmt in diesem Moment auch Abschied. Abschied von einigen Wünschen und Sehnsüchten vielleicht. Und schon hier am Beginn seines Dienstes, denn bei Lukas ist es eine Anfangserzählung über das Wirken Jesu, übt er selber das Loslassen. Das muss ich hinter mir jetzt zurücklassen. Ich gehe weg. Vorher aber hat er das Evangelium gepredigt. Und auch in dem, was er sagt, in dem Inhalt seiner Predigt und in der Textlesung, da war von Loslassen die Rede, und das möchte ich mit euch nochmal betrachten. Und ich fange von hinten an. Wir haben ja jetzt schon von hinten angefangen, vom Loslassen, vom Weggehen. Wenn wir den Text von hinten her aufrollen, dann beobachten wir, wie Jesus in prophetischer Kritik auftritt, in dieser Tradition der Propheten. Also nicht nur dadurch, dass er das Prophetenwort wählt aus Jesaja, nicht nur dadurch, dass seine Predigt eben sich nicht dadurch auszeichnet, dass es einfach nur schöne Worte sind, wo alle zu ihm hinkommen und nachher sagen, Mensch, das ist schöne Predigt gewesen, was er aufbaut. Jesu Predigt ist auch hier gleich wieder zu Anfang Ansage. Er macht Ansage. Er spricht direkt die Erwartungen an, die im Raum knistern, als gesagt wird, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und dann legen die meisten das so aus, wenn man in den Kommentaren liest, dieses Wort Jesu: Arzt, hilf wir selber, dass Jesus eben spürt, dass die Menschen sich Wundertaten wünschen, wie sie in Kapernaum bereits berichten wurden. Arzt, hilf auch dir selber, hilf deiner Heimat, hilf deinem eigenen Dorf. Lass uns auch in die Presse kommen. Mach auch uns zu einem Wallfahrtsort, wo erzählt wird, dass Wunder geschehen. Lass uns Wunder sehen, das ist unser Schung hier. Der kommt von hier. Wir sind Papst. Wir sind nicht mehr das kleine Nazareth mit dem schlechten Ruf. Ab jetzt geht es bergauf mit uns, weil wir haben Jesus. Und er kann es hier genauso krachen lassen wie überall. Der hat was drauf. Und dann ist Jesus tatsächlich so hart und verweigert ihnen das Wunder. Nur ein kleines Wunder kommt. Geht's nicht. Ein Wunderchen. Er scheint sogar nahezulegen, dass es geradezu unmöglich ist, in seiner eigenen Heimatstadt zu wirken. Warum? Die Antwort gibt er selber. Und es ist eine Antwort, die ihn an den Rand des Todes bringen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wird den geballten Zorn seiner eigenen Leute auf ihn ziehen. Er gibt zwei Beispiele. Zwei Beispiele aus der Geschichte Israels. Auch das prophetische Zitate sozusagen, da knüpft er wieder an. Und er zitiert die beiden größten Propheten Israels. Elia und Elisa, der ihn an Wunderkraft sogar noch übertraf. Die größten Propheten Israels, sie werden als Zeugen gerufen, dass ihre Wunder wen galten? Auch oder meint man nur den anderen, den Heiden, den Nicht-Israeliten. Das ist das Beispiel, das es gibt. Was will er damit sagen? Das heißt, in diese schöne Atmosphäre der Erwartung und diese Atmosphäre ist, wir sind wieder wer, platzt eine Erkenntnis, die eben auch Programm Jesu ist und die auch unser Programm sein muss. Es ist eine einfache Erkenntnis. Ihre kürzeste Formel lautet, es geht nicht um uns. Das ist das, was er von mir. Es geht nicht um uns. Nicht um uns Nazarener, nicht um uns Juden. Und jetzt übertragen auf uns in unserer Situation heute, übersetzt, es geht nicht um uns als Grindel, als Hamburger, es geht nicht um uns als Adventisten oder Christen. Es geht in Jesu Botschaft nicht um uns. Das Loslassen ist hier eben das Loslassen falscher religiöser Vorstellungen, etablierter, tradierter Sicherheiten, die wir hegen und pflegen. Es ist eigentlich das Loslassen des religiösen Egos, das wir haben. Indem er sagt, Jesus ist eben nicht der nette Schung von nebenan, der alte Kumpel von der Gasse, der heimgekehrte Dorfguru oder was auch immer. Er ist der Messias aller Menschen. Es geht um nichts weniger als um das Reich Gottes in dieser Welt. Und Welt meint Jesus, so wie er sagt. Im religiös frommen Alltag unserer Veranstaltung, unserer Aktionen als Gemeinde, unseres Engagements droht uns immer wieder die gleiche Gefahr. Immer dann, wenn wir meinen, diese ganze Veranstaltung, Gemeinde, die wir betreiben, sei für uns, erfülle unsere Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche. Sie geben uns die Sicherheit der Erlösung, des persönlichen Heils und des Angenommenseins bei Gott. Und das reicht. Aber unsere Suche nach adventistischer Identität, das ist ein Schlagwort, was in aller Munde ist, wird so lange eine erfolglose Suche bleiben, wie wir nicht loslassen und nichts anderes mehr suchen als die Identität Jesu. Oder aber wir erliegen der Gefahr und lassen der Wut freien Lauf. Und es gibt in unseren Reihen immer noch zu viel Wut. Über die Rechten, über die Linken und die da oben und die Theologen und die Administratoren, wir können uns kräftig streiten. dann kann Jesus nur durch die Reihen gehen in Richtung Ausgang. Weiterziehen. Wir müssen loslassen. Das ist die geistliche Übung. Loslassen, indem wir der Botschaft Jesu höchste Aufmerksamkeit zuwenden. Und das bringt uns zum nächsten Gedanken. Also erster Gedanke, das Loslassen alter Vorstellungen, falscher Sicherheit. Und davon reden die Jungs. Wir gehen weiter zurück in der Erzählung. Wovon ist da noch die Rede? Wir haben ja gesehen, wann kippte denn diese Stimmung in dieser Synagoge, wo Jesus ist. Es lief doch alles so gut. Hat er doch so gut angefangen. Jesus ist da. Er ist im Gottesdienst, er ist bereit, als er gefragt wird, die Predigt zu halten. Toll. Er liest einen schönen Text aus dem Propheten. Dann schauen ihn alle an. Und er sagt in die Stille hinein: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Starker Ansatz. Wir können nur mutmaßen, dass Lukas, der das aufgeschrieben hat, mit diesem Satz eine ganze Predigt zusammenfasst. Sie erwarten, dass dieses Heute bedeutet, gleich Wunder zu sehen. Sie begreifen noch nicht, dass es um den Anbruch der messianischen Zeit geht. Diese Antrittspredigt wird ja in den Kommentaren, wenn man das liest, und ich habe einige dazu gelesen, auf die höchste Stufe der Wichtigkeit eingestuft. Da bezeichnet einer sie als Plattformreden, der andere bezeichnet sie als Programmreden. Einer sagt sogar das Nazareth-Manifest. Also sehr wichtig. Jesus hat einen Predigtext. So wie wir heute auch einen Predigtext haben. Der Predigtext stammt aus Jesaja 61. Wer genau vergleicht, das ist für die Hingucker, so genau wie auch an die Hinschauer, der wird merken, dass entweder Lukas oder Jesus selber etwas am Text rumgefrickelt hat. Etwas wurde, eine Kleinigkeit wurde ausgetauscht und verändert. An einer kleinen Stelle fügt Lukas einen Satzteil aus Jesaja 58, Vers 6 hinzu und lässt dafür einen anderen weg. Ein kleines Element wird ausgetauscht. Den Kommentatoren fällt sowas immer auf. Die gucken ja mal ein bisschen ins Tüdel. Aber ich habe keine Antwort darauf. Das Beste, was ich darauf gefunden habe, ist, dass sie sagen, Lukas wird wohl aus dem Gedächtnis zitiert haben. Da kann man sich schon mal her. Aber schauen wir uns den Inhalt des Predigttextes an, dann sehen wir, dass es Programm ist. Das geht nämlich bei den meisten Auslegungen unter. Alle beziehen sich auf Jesus und in der Synagoge und was er predigt danach und was er sagt. Aber der eigentliche Kern dieser Verkündung ist ja der Text, den Jesus auslegt. Das heißt, den Text stellt er in die Mitte und sagt sogar, der erfüllt sich jetzt. Und wovon genau ist da die Rede? Die Elemente in diesem Text sind folgende, wenn ihr reinschaut. Den Armen die gute Botschaft verkünden, Gefangenen die Freiheit ausrufen, Blinde sehen und Nummer 4, gewalttätig Misshandelte in die Freiheit entlassen. Das ist das Element, was eingefügt wurde und nicht im Original ist. Gewalttätig Misshandelte in die Freiheit entlassen. Es ist also nicht die Rede davon, in diesem Text, dass man Wunder sehen muss, damit man erkennt, dass Gott da ist oder groß ist. Es ist konsequent, und das ist der rote Faden, in dem was Jesus sagt, vielleicht auch zusammenbaut mit dem anders angefügten Zitat, es ist konsequent von Menschen. Er redet hier von Menschen. Es geht, und das ist nun der zweite Gedanke dieser Predigt, es geht um das Loslassen von Menschen. Und hier ist Loslassen gemeint, im Sinne von Freilassen, losgelassen sein. John Howard Yoder, ein mennonitischer Theologe, hat ein berühmt gewordenes Buch geschrieben, mit dem provokativen Titel Die Politik Jesu. Da hat er darauf hingewiesen, dass Jesus nicht nur deswegen angefeindet wurde, weil er nicht den Erwartungen entsprach, sondern er wurde angefeindet, weil er diese Dinge wirklich so meinte, wie er sie zitierte. Eben, weil er sie nicht nur vergeistigt hat, sondern von denen redete, die eben armen Geistes sind und geistlich unterdrückt oder was auch immer. Sondern Jesu Programm und damit das Programm seiner Nachfolge ist es, sich für eine neue und eine gerechte soziale Ordnung einzusetzen. In der Gesellschaft. Für die Armen, die wirklich die Armen sind, eine gute Botschaft zu haben. Die eben nicht nur in der Zukunft liegt, dass man ihnen sagt, Mensch, später wird es mal besser. Und für die ungerecht Misshandelten für Gerechtigkeit zu sorgen. Kein Wunder, dass es zu diesem fatalen Missverständnis kommt. Jesus sagt, heute wird das wahr. Die Leute denken, prima, da kündigt er jetzt ein Wunder an. Wir können als Zuschauer in der ersten Reihe sitzen. Prima, ein paar Arme werden vielleicht wundersam geschweißt, wir waren dabei. Prima, ein paar Römer werden heute für vertauscht und wir haben Logenplatz dafür. Was Jesus aber erwartet, ist, dass Menschen Ja sagen zu der Botschaft, zu der Aufgabe, zu dem Predigttext, den er gewährt. Zu einem Ja sagen, zu einem Glauben, der sich massiv einsetzt für die Rechte der Benachteiligten. Der sich unbeliebt machen wird beim Establishment. Der laut wird, wenn der Lärm der Ungerechtigkeit noch lauter zu sein scheint. Das zweite Loslassen ist also das Freisetzen von Menschen. Und zwar das Freisetzen von Menschen im Heute. In den 9 Jahren, wo ich hier gewirkt habe. Und das auch, weil ich ebenso viel Gutes über euch sagen will, wie ihr über mich gesagt habt. Waren das die schönsten Momente hier. Wenn man sieht, dass Menschen auch wirklich geholfen wird. Wenn man sieht, dass irgendwo eine Not ist, dass jemand an Hilfe braucht bei einem Umzug, weil er nichts hat. Wenn lauter solche Beispiele, wo Menschen von Süchten geplagt werden und Hilfe suchen und hier unkonventionell geholfen wird, Leute bereitstehen, Leute einsetzen. Leute freimachen. Wo ihr euch engagiert habt, heute war das auch immer, für Menschen, die ungerecht misshandelt werden. Wie diejenigen Christen, die in einigen Staaten der Welt einsitzen, um ihres Glaubens willen. Und wir setzen uns dafür ein. Das ist das Evangelium, was Jesus hier gepredigt hat. Aber man lernt nichts ohne Übung. Und das ist der letzte Gedanke. Ich wollte ein bisschen länger predigen, es ist einfach, weil ich ja sowieso gehe. Da habe ich mir ein bisschen Freiheiten erlaubt, ne? Dann müsst ihr durch. Ich habe ja aufgebucht, auf mein Konto müssen wir abheben, ne? Der letzte Gedanke ist, man lernt ja nichts ohne Übung. Das weiß jeder, der ein Instrument gelernt hat. Und das sagt uns schon der weise Aristoteles, der alte Philosoph. Er schreibt eine Ethik, die er seinem Sohn hinterlassen hat. Und da sagt er ihm, das Gute, willst du ein tugendhafter junger Mann sein, schreibt er seinem Sohn, dann musst du das Gute einüben. Das kommt nicht von selber. Das ist nicht nur einfach eine intellektuelle Erkenntnis, sondern es wird eingeübt. Ein Leben lang eingeübt. Das fällt uns nicht automatisch zu. Das heißt, als Jesus sein Programm vorstellt, da fasst er es ja in einem Satz zusammen. Das ist wie eine Überschrift. Gut, im Text ist es eine Unterschrift, aber egal. Das ist eine Zusammenfassung. Wir hatten das auch, diese Blinde sehen, Arme freisetzen, Ungerechte begleiten. Und was ist eine passende Überschrift dafür? Jesus gibt sie selber. Er sagt, kurzum, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und die Leute waren ja kenntnisreich, die wussten, was er damit meint. Wir müssen das heute übersetzen. Das angenehme Jahr, das, was da, wovon da die Rede ist, wussten sie, dass das Sabbatjahr sprach. Das alles steckt da drin. Mein Programm, sagt Jesus. Das, wofür ich gekommen bin für die Menschen, fasst sich am besten in dem Sabbatjahr der Freilassung zusammen. Das eine, das Sabbatjahr fand alle 7 Jahre statt, dann gab es noch das Erlassjahr alle 7 mal 7 Jahre. In jedem Fall handelte es sich um besondere Unterbrechungen des Alltags und des Ablaufs und um besondere Regelungen für die Schwachen der Gesellschaft. Und da nimmt Jesus sie auf und sagt, das wird heute wahr. Heute wird das gemacht. Das große Thema war Freilassung von Schuld und damit war auch wirtschaftliche Abhängigkeit gemeint. Wir haben das ja studiert in verschiedenen Gruppen hier. Das große Thema war Freilassung von Schuld. Ein Sklave musste nach 7 Jahren in die Freiheit entlassen werden. also aus der Privatinsolvenz hinausgelassen werden, ein gepachtetes Grundstück ging nach 49 Jahren wieder zurück an seinen Eigentümer, ungerecht oder zügellos angehäuftem Kapital wurde damit ein Riegel vorgeschoben. Aber Jesus sagt, die Übung oder Einübung des Sabbatjahres sollte euch auf das Evangelium vorbereitet haben. Das Problem ist, das haben wir betrachtet auch hier in Studiengruppen, als wir uns damit befasst haben, dass ja der Bibelfest war ein bisschen historisch verwandert ist, die kommen ja gleich, dann kriegt man ja gleich zu hören, weil der Gedanke sagt, ja, aber es wurde ja irgendwie gemacht. Das war ja irgendwie eine Sozialutopie. Vielleicht ist das genau das, was Jesus hier kritisch ansagt und sagt, wenn wir es bis jetzt nicht eingeübt haben, wenn wir uns alle möglichen kreativen Regelungen ausgedacht haben, um das zu umgehen, diese Regelungen des Schulderlasses und des Eigentumsrückübertragung oder wie auch immer man das nennen will, dann fängt es jetzt an. Jetzt wird es erfüllt. Besser, wir hätten es vorher geübt. Dann würde es uns jetzt nicht so schwer fallen. Das Loslassen ist eben noch eine Übung, die man bewusst praktizieren sollte. Und wir werden, und ihr als Gemeinde, wir alle zusammen auch in diesem Jahr diese Übungen nachholen, wenn wir sie in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Da haben wir die geistliche Übung, in der Woche uns zu treffen, die geistliche Übung, zusammen ins Gebet zu gehen. Da ist die Übung der Freilassung von Menschen in der Gemeinde, denen wir zu viel aufgehäuft haben an Arbeit und denen wir sie abnehmen wollen. Mit den Selbstverpflichtungen haben wir das schon praktiziert. Und die andere Übung ist sicherlich das Unterlassen von Aktivitäten, das wir in diesem Jahr uns entschieden haben, auch hier und da zu sagen, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Da ruhen wir uns aus. Das lassen wir mal vorbeiziehen. Als ich mit viel innerem Kampf zugesagt habe, eine neue Verantwortung zu übernehmen, da habe ich gemerkt, dass es gar nicht die Schwere der neuen Aufgabe ist, die mich befällt. Die spüre ich noch gar nicht so. Das wird noch gucken. Und das Schwere ist eher das Loslassen des Alten, das man so gerne mochte, wo man auch gerne geblieben wäre. Das Gewohnte. Und deswegen muss ich noch etwas Wichtiges sagen. Das Loslassen, von dem ich heute rede, und für die Kinder, ich komme jetzt ein bisschen in die lange Falle, okay? Das meine ich nicht nur in einem psychologischen Sinne. So, weil es ist auch mal wichtig, loslassen zu können. Als allgemeine Übung auf dem Weg der Lebensweisheit. Ich denke, dass man etwas loslässt, nicht einfach nur, um loslassen zu üben. Sondern die berechtigte Frage ist doch immer, wenn ich etwas loslasse, was passiert denn damit? Wem übergebe ich es? In wessen Hände kann ich es legen? An wen gebe ich das ab? Ist die Übung. An wen gebe ich das ab? Das ist die zentrale Frage. Ich kann etwas nur dann mit gutem Gewissen abgeben, auch freigeben, wenn ich diese wertvolle Sache oder diesen wertvollen Menschen in guten Händen weiter weiß. Ansonsten ist es das Gegenteil. Es ist nicht loslassen, sondern verlassen. Und hier setzt der Glaube voll ein. Wenn wir Sabbatjahr feiern, dann wollen wir in die Tat umsetzen, dass Gott sich um uns kümmert, dass er uns hält. Dass wir nicht durch unsere Aktivitäten diesen Laden hier zusammenhalten, sondern dass Gott es tut. Ein Sabbatjahr ist der Entschluss, das nicht nur als vom Schnack zu sehen, sondern auch zu praktizieren, einzuüben. So wie in der Bauer in der Bibel sein Feld brach liegen ließ, wenn er es praktizierte, dann war das eine Übung. Dann war das Praxis. Dann war das ein echter Schritt des Glaubens, zu sehen, ob Gott ihn auch versorgt und seine Familie. Was genau wird denn losgelassen? Das kann ja für jeden von euch auch unterschiedlich sein. Ich lasse die eine Stelle, nehme die andere. Der eine muss lernen, in der Gemeinde weniger zu tun und für die Familie vielleicht mehr oder für sich. Ein anderer muss lernen, die Bequemlichkeiten loszulassen und engagierter in der Gemeinde sich zu engagieren. Und viele andere Übersetzungsmöglichkeiten in deine persönliche Situation ergeben sich. Und letztlich, und das ist nichts anderes als das, was ich immer versucht habe, euch zu predigen, klammern wir uns nicht fest und im Loslassen lassen wir auch Vorstellungen zurück. Aber wir klammern uns fest an den einen. Und deswegen können wir loslassen. Ja, wir klammern uns fest an den einen, der uns auch frei gemacht hat und der uns hält, der unsere Identität ist, der die Gemeinde zu ihrem Ziel führen wird, der unser Leben führt und der von sich sagt, was er uns auch wünscht: Der Geist des Herrn ist auf mir. Das wünsche ich uns auch. Das ist Jesus Christus. Amen.